Hallo und herzlich willkommen bei der OT-Blase, dem LARP-Podcast. Wir sind wieder zurück in unserem Podcast-Format und vor allen Dingen in diesem wunderschönen neuen Studio hier.
Genau, wir sind jetzt hier in einem neuen, kleinen, beschaulichen Studio. Das ist die erste Version. Ihr wisst ja, das verändert sich bei uns ständig. Aber wir sind endlich wieder hier nach... Ich habe gar nicht nachgeschaut, wann unsere letzte Folge rauskommt.
Sehr lange her. Wir sind immer sehr sporadisch unterwegs, sage ich mal. Aber wir haben ein bisschen was verändert. Wir haben jetzt zwei Kameras. Und mal gucken, ob wir das beibehalten oder nicht. Also wir schauen jetzt erstmal, dass wir das Ganze ein bisschen hier verbessern können. Haben jetzt auch mal vor, so ein paar kleine Clips irgendwie aus den Podcasts rauszuschneiden. Wir haben ja mittlerweile dann TikTok und Instagram Reels und YouTube Shorts alles, und so. Alles. Und vielleicht können wir da auch so ein bisschen noch Mehrwert mit dazu bringen. Und wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, wir waren jetzt viel unterwegs und Dominik hat vor allen Dingen sehr viel die Kamera an. Und jetzt können wir halt auch ein bisschen mehr mal Videomaterial zeigen von den Sachen, über die wir sprechen.
Genau, genau. Und bevor wir jetzt zu unserem heutigen Thema kommen, natürlich vorneweg... Diese Folge ist selbstverständlich gesponsert von, ich weiß jetzt nicht, in welche Kamera, ich nehme die hier vorne. Diese wunderbare Folge ist natürlich gesponsert von den wunderbaren Leuten von Hartmann und Rübe mit dem Fizzler. Dazu später in der Episode mehr, weil es ist immer noch köstlich. 2023,
immer noch köstlich. Sie haben die Rezeptur nicht geändert. Nein. Es gibt übrigens auch einen anderen, ein anderes Getränk von denen. Mhm. Ein bisschen so die Summer Edition Horseman's Tale nennt sich das Ganze. Davon haben wir jetzt noch keine Flasche da. Also nicht noch auf jeden nicht. Fall in der Form, dass man das so präsentieren könnte. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es auf der Seite kaufen kann, aber auf jeden Fall, damit ihr auch mal wisst, das existiert, weil mir wurde herangetragen, dass das nämlich sehr noch sehr unbekannt ist, dieses Getränk.
Das kann natürlich nicht sein, das ist ein nicht haltbarer Zustand.
Ja.
Aber wir kommen jetzt zu unserem Thema und heute sprechen wir über was, Lukas?
Wir reden heute über LARP-Genres. Wir waren ja auf ganz vielen verschiedenen Cons in letzter Zeit, wir waren auf dem Tales, wir waren auf einer Sci-Fi-Con, ich war auf einer Rococo-Con, dann, also ganz viele verschiedene Sachen, die wir mal erlebt haben. Und wir wollen ein bisschen mal darüber sprechen, welches Genre hat so, was für ein Erlebnis gebracht, was sind so die Besonderheiten, um euch ein bisschen mal was zu zeigen, dass es halt auch ein bisschen mehr gibt als nur das Conquest of Mythodea und das Drachenfest.
Ja, und auch, ich würde mal auch sagen, dass wahrscheinlich sich unsere Perspektive auf Genre generell sich so ein bisschen geändert hat, seitdem wir unser Video darüber gemacht haben.
Oh ja, auf jeden Fall.
Das war ja 2020, Corona-Bart und so weiter noch ja, genau, mit dabei. Ja. Und seitdem hat sich ja schon einiges getan, auch selbst während der Corona-Zeit, ja. Weil wir haben sogar Online-Lab einmal kurz mitgemacht.
Stimmt. Ja? Oh.
Also es hat sich auf jeden Fall ein bisschen was da getan und deswegen dachten wir, wir reden noch mal ein bisschen mehr über dieses Thema und gucken mal, was sich da geändert hat. Womit möchtest du, führ uns durch diese Reise, wo geht's als erstes hin?
Ich dachte, wir machen einen kleinen Soft-Start und fangen mal an mit so den Subgenres im Fantasy. Weil da haben wir ja eigentlich auch so zwei Sachen, wo ich sagen muss, ich finde, das unterscheidet sich schon sehr von dem, was man halt sonst so spielt. Und wir haben da ja natürlich erstmal unser Heimding quasi, unser Heimthema, das Imperiums-Lab. Und wo ich sagen würde, natürlich, das ist jetzt kein eigenes Genre, aber es ist durchaus ein Subgenre und gerade auf den Cons ist das schon ganz anders, als wenn man jetzt auf einer klassischen Fantasy-Con unterwegs ist.
Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr interessant finde, das Denken über was ist ein Subgenre, was ist ein Genre, was ist ein Szenario, was ist nur ein reiner Hintergrund oder so, das hat sich auch relativ viel geändert. Falls ihr so einen kleinen groben Überblick haben wollt, dann schaut auf jeden Fall mal unser Video dazu an. Das ist selbst heute noch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mittlerweile kann man wahrscheinlich schon irgendwann ein Update-Video machen, weil sich so ein bisschen die Lab-Landschaft so ein bisschen geändert hat. Aber schaut euch das mal an für einen größeren Kontext. Und ja, das Imperiums-Lab, das ist wirklich mittlerweile schwer geworden, weil auch als wir dieses Video rausgebracht haben, das Genre-Lab-Video, haben einige Leute Dinge vorgeschlagen, die wir in das Video hätten noch reinpacken können, wo ich mir gesagt habe, ist das jetzt ein eigenes Genre oder eher ein Subgenre? Zum Beispiel das Magie-Schulen-Lab.
Ja, so, genau. Ja.
Und da habe ich schon gesagt, das ist wahrscheinlich eher ein Subgenre vom Fantasy selber, weil es ist immer noch Fantasy, aber für sich allein geschlossen. Und beim Warhammer Lab würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, das ist, denke ich mal, definitiv ein Hintergrund. Es hat zwar sein eigenes Ökosystem von Cons und Gruppen, die das bespielen, aber ich würde es jetzt nicht als ein eigenes Genre.
Ich glaube, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil es geht ein großer Unterschied, wie ich finde, zwischen den normalen Fantasy-Cons und den Zauberschulen-Cons ist halt, dass die Zauberschulen eher halt dieses Nordic-Lapige haben. Das heißt, es ist eigentlich schon ein anderes Genre, aber lass auf jetzt gar nicht mal rumreiten.
Wäre das für dich ein Kriterium?
Ja, weil es halt eine andere Art von Spiel ist. Also du kannst jetzt nicht auf den auf das Harry Potter Lab mit deinem Paladin vorbeikommen oder auch nicht mit deinem DSA-Magier oder so. Das geht nicht, weil das ist halt ein geschlossenes. Gehen?
Also
nee, die Harry Potter Labs, das ist doch dann.
Also, ja, okay, es käme drauf an, was für ein, wie offen die Veranstalter diese Con machen. Würden wir das jetzt zum Beispiel ein Magierschulen-Konvent, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ein Schüler von...
Ja, okay, das gibt es schon. Also dann ist halt die Frage, also wie geschlossen ist das System? Weil es gibt natürlich hier gerade, also ich kenne das auch von den Eifler Lab-Veranstaltungen. Also und die haben nämlich zumindest früher, weil mein Bruder da halt sehr viel unterwegs war in dem Bereich, der hatte... Die
auch
haben
als
halt
Magier,
wirklich,
ne?
Ja, genau. Die haben nämlich ganz viel so Zauberschulen und sowas gehabt. Mhm. Und das ist natürlich dann eher wirklich ein Subgenre, ganz klar halt. Ne? Aber lass mal beim Imperiums-Ding bleiben. Genau. Warum ich das halt als Subgenre bezeichnen würde, aber trotzdem halt wirklich sehr einzigartig ist, weil du hast einen auf den Cons selber hast du halt wirklich ein geschlossenes System und du bespielst halt, also du hast halt eine komplette, also meistens komplett in sich stimmiges Konzept. Das heißt, du hast zum Beispiel bei einem Feldlager, hast du zum Beispiel ganz klar derjenige, der den höchsten Rang da hat, wenn er ein Hauptmann ist, dann ist der über einem Weibel. Das hatten wir zum Beispiel bei der blutgetränkte Erde ja auch schon. Da war ein Weibel quasi, der das Ganze angeführt hat am Anfang. Der hatte aber seinen Job als Anführer dieser Expedition halt nicht lange, weil du halt einen Hauptmann hast und der hat natürlich dann das Recht, halt über die anderen zu bestimmen. Was ich damit meine ist, du hast ja immer ein funktionierendes System halt irgendwie.
Also du würdest sagen, vorhergenommene Struktur, die immer da ist, ist einer der Kriterien dafür.
Ja, genau, ja.
Wo ich halt dann wieder ein bisschen vielleicht gegensteuern würde und vielleicht sagen, es ist kein Genre, weil rein theoretisch können problemlos Spiele oder Gruppen oder selbst Events mit Warhammer-Anteil mit anderen Fantasy-Gruppen oder Hintergründen zusammenspielen, wie man das zum Beispiel beim Epic Empire sieht, wo man das Imperiums Lager oder auch das Chaos Lager hat, das ist ja auch Warhammer, aber gleichzeitig hast du da auch die Norrelax, die Antike, was weiß ich, und die werden dann einfach abgestempelt als irgendwelche Leute, die aus einem völlig anderen Land fern wegkommen, die wir trotzdem nicht mögen, weil die genau das sind.
Ja, ja.
Aber da würde ich halt sagen...
Imperiale mögen ja generell nicht so viele Leute, die nicht aus dem Imperium kommen.
Ja, dann, ne? Aber da würde ich sagen, das fordert wahrscheinlich so ein bisschen die Definition als eigenes Subgenre heraus, weil, wie du ja schon bei den Magieschulen gesagt hast, größtenteils können die nicht untereinander halt groß wechseln.
Ja.
Ja,
aber ich würde auch gar nicht, also ich würde jetzt, auch gar nicht auf dem, sagen wir, dem die Begrifflichkeit irgendwie Genre, Subgenre jetzt irgendwie rumreiten, weil im Grunde es ist halt, was es ist. Was ich halt aber was ich halt besonders finde, und darüber sollten wir ja ein bisschen mal quatschen, finde ich, halt, was macht denn halt so ein Subgenre oder aus unserer Sicht halt besonders oder ein Genre besonders? Ja. Und das finde ich halt beim Imperium ist halt das Schöne, was jetzt auch zum Beispiel die letzte Con gezeigt hat oder zum Beispiel, was du halt auch auf vielen verschiedenen Cons hast, zum Beispiel sowas wie Kulturabende. Jedes Regiment trägt was vor, du hast halt eigene Lieder, du hast eine eigene Kultur, jede Provinz hat ein bisschen seine eigene Kultur und das finde ich halt so das Besondere zum Beispiel auch im Imperiums-Lab, die Faszination einfach, dass du halt wirklich, dass du wirklich in einer lebendigen Welt bist und halt in dieser Welt halt auch mal Vorurteile gegenüber zum Beispiel anderen Provinzen existiert. Du weißt zum Beispiel dann die Reichländer, das sind eher so feine Pinkel, die Hochländer sind dann vielleicht eher so Dorfnasen und so weiter und so fort. Und das ist halt schon spannend, finde ich halt. Ne?
Ja, ich... Ich bin selber da, also wenn ich mir so etwas anhöre, klar, überlege ich mir die ganze Zeit, wie definiere ich überhaupt ein LARP-Genre, wie definiere ich ein Subgenre und wie definiere ich den Unterschied dann von einem Subgenre zu einem einfachen Hintergrund. Und da wir ja schon so reden, so das Warhammer-LARP,
ja,
kann man vielleicht durchaus schon das Argument machen, dass das ein eigenes Genre ist, weil es hat ja, wie gesagt, auch schon sein eigenes Ökosystem mit eigenen Veranstaltungen, teilweise auch sehr exklusiven Veranstaltungen,
yeah, genau,
wo nur,
ja,
Warhammer
kann. Genau, du kannst halt tatsächlich halt auch nur Warhammer spielen, wenn du möchtest. Halt,
ja, ne? Es ist so vielleicht so ein bisschen wie auch DSA, weil DSA-LARP für sich ist ja auch schon fast ein eigenes geschlossenes Ding,
ja,
wo natürlich, wo auch ab und zu mal Veranstaltungen sind, wo DSA-Spieler oder DSA-Gruppen mit anderen Gruppen interagieren. Drachenfest zum Beispiel gibt es ja da, ja, die Partbullen oder wie die nochmal heißen. Es ist wirklich ein bisschen schwimmend. Ich denke mal, das ist so etwas, was man auf dem Mittelpunkt wahrscheinlich tot diskutieren könnte.
Ja, yeah, aber finde ich jetzt auch, es ist halt auch ein bisschen Quatsch. Aber auf der anderen Seite, jeder weiß, glaube ich, was gemeint ist. Ja. Und ich finde zum Beispiel DSA wäre natürlich auch mal ein Thema. Darüber können wir leider noch nicht sprechen, weil wir tatsächlich noch nicht auf einen einzigen DSA-Lab waren, obwohl wir viele Jahre DSA gespielt haben.
Ja, das ist halt auch wieder so eine Sache. Es gibt nicht so viele DSA-Cons. Es gibt ein paar. Ich habe mir mal so die Fühler ausgestreckt, gerade wegen unserer Genrefolge. Ja. Habe ich mal generell geschaut, was gibt es so im Fantasy-Bereich, und als alter DSA-Spieler, was heißt alter DSA-Spieler, als jemand, der mal DSA früher gespielt hat,
ja,
habe ich mir gedacht, so okay, es gab auch mal irgendwie Anstrebungen, das irgendwie zu verbinden mit der LARP-Szene und
Pen
& Paper-Szene.
Ja.
Da habe ich mal einfach geguckt, okay, was gibt es so con-mäßig, und es gibt tatsächlich nicht so viel, weil die DSA-Community im LARP doch relativ überschaubar ist. Ähnlich wie das, ja, Warhammer. Wir reden immer sehr viel über das Warhammer-Ding, aber das ist ja auch wirklich nur eine sehr, sehr kleine In-Group. Das sind, wenn man jetzt das alles auf dem Epic Empires bezieht, so 150 Spieler plus, minus, nochmal so 10, 20, und auf ganz Deutschland bezogen, ich tippe mal wahrscheinlich so das Doppelte.
Ja, das ist auch das muss man nämlich auch nochmal sagen. Um mal das Warhammer-Lab oder das Imperiums-Lab ein bisschen mal zu erklären, du hast halt das Epic Empires als einziges großes Imperiumslager. Ja,
das ist die Kernveranstaltung.
Dann hast du, ja, aber genau, das kann man aber auch ein bisschen in Frage stellen. Dann hast du halt das Landsknechtslager, wo es irgendwie zumindest so nach Angaben von Freunden, die da hingehen, so 60% Imperiumsspieler sind.
Wenn ihr aus dem Landsknechtslager, oh, das ist so ein schlimmes Wort zu sagen.
Landsknechtslager
auf dem DF seid, dann schreibt uns mal, was ihr so denkt, was so der Anteil an Warhammer-Spielern da im Lager ist.
Ja, und dann hast du dann natürlich aber auch auf dem Drachenfest sieht man das ja, du hast fast in jedem Lager hast du Imperiale, auf dem Conquest hast du auch Imperiale, mhm, und du hast natürlich man hat halt mal so ein bisschen den, also ein Sub-Sub-Genre sind quasi die Imperialen auf dem Epic Empires, die sich halt auch gut organisieren, weil du hast da, also viele Cons,
ja,
gehen von denen aus, also ich glaube, du kannst bestimmt 4-5 Cons oder so gehen im
ja,
Jahr,
deswegen habe ich
von
gesagt,
Leuten, die aus dem Lager kommen.
Genau,
halt, ne?
Deswegen meine ich ja, das ist die Kernveranstaltung,
ja,
weil von dieser Veranstaltung aus, wie so ein Baum, ästeln sich halt die ganzen anderen Gruppen, die dann wieder eigene Cons zum Teil organisieren, ab. Das,
ja,
heißt, wenn man wirklich in den Kern der Warhammer-Community gehen möchte, ist das Epic Empires im Endeffekt ein Muss. Aber
ja, aber was nicht unbedingt, wo ich sagen muss, was nicht unbedingt gut ist, finde ich, weil das Epic Empires mal davon abgesehen, dass manche Leute haben vielleicht gar nicht die Zeit dafür, erstens. Dann hast du natürlich Gruppen, die passen aus irgendwelchen Gründen halt nicht rein, spielen aber trotzdem tolle Imperiums-Gruppen. Deswegen, also ich finde, mir wäre es sogar lieb, wenn sich so entwickeln würde, dass halt so ein bisschen dieses Epic Empires nicht unbedingt immer die Sonne wäre, um die sich irgendwie das Imperiumslager, das Imperiumsspiel irgendwie dreht.
Das war jetzt auch nicht wirklich eine qualitative Aussage.
Nee, aber es ist so, wie du es meinst.
Ja,
Ist schon so, aber ich finde es halt geil, wenn es eigentlich so, wir hatten ja mal, irgendwann mal gab es so die Idee, das imperiale Wacken quasi, also, ne, aber eine große Veranstaltung, wo es halt eigentlich, wo du halt wirklich einen großen Kulturwochenende machst mit ganz, ganz vielen Auftritten, wo dann Leute halt, wo du halt auch exerzieren machst und alles Mögliche.
Ein großes Manöver sozusagen.
Ja, aber halt wirklich mit Kultur und wo du halt sagst so, ey, hier versuchen wir mal 300 Imperiale hinzuschicken und dann ist es erstmal auch nicht so wichtig, wie hoch der Gewandungsstandard ist, weil das ist zum Beispiel auch eine Sache, wenn ich mir uns angucke, das Line-Up, das kann man sich mal angucken auf dem auf der Facebook-Seite oder Instagram vom Imperiumslager, das Gewandungsstandard ist extrem hoch. Wir sehen da mit unseren Middenheimern, finde ich, wirklich noch am lamesten aus. Und wenn du, ich glaube, das ist halt
wir
so.
Wir gehen in eine andere Richtung mit unseren Middenheimern, ja. Wo die ganzen, ich sag jetzt mal, zivilisierten Regimenter sehr verteilt, detailverliebt mit Schnörkeleien und so weiter sind wir halt absolut runtergerobbt und im Arsch, weil wir haben nicht den Luxus als zum Tode Verurteilte uns eine schöne, liebevoll gemachte Kleidung,
das ist
so ein bisschen
schon klar,
nach außen kommuniziert, was wir sind, zu machen, sondern einfach nur, ja, wir kriegen die Lumpen, die quasi vom Vorgänger, der sie jetzt nicht mehr braucht, übergeworfen. Aber um mal von dem Imperiumslab vielleicht wegzukommen. Wir haben ja immer das Problem, dass wir da uns immer so ein bisschen reinsteigern, weil wir so tief auch so leidenschaftlich über das Thema sind. Wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren das Glück, finde ich, in Genre zu spielen, die sehr, sehr unterrepräsentiert in Deutschland sind.
Ja, voll, ja.
Teilweise, was ich ja auch, was du im Video gesagt hast, sehr viele Genre, die teilweise nur durch sehr vereinzelte Events überhaupt aufrechtgehalten werden.
Ja.
Und da finde ich, das hat einen coolen Einblick gemacht. Fangen wir mal mit deiner Erfahrung in dem Rokoko-Lab an.
Oh ja.
Weil das ist wirklich, ich glaube, das ist ein sehr, sehr unterrepräsentiertes, also noch unterrepräsentierter als die sehr, sehr kleinen Genre in Deutschland.
Ja, also da kenne ich mal, ich kann mal erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, weil ein guter Freund, der Marcel, der meinte dann letztes Jahr, ey, hier ist irgendwie so ein Rokoko-Con, wurde er angeschrieben und er wurde gefragt, irgendwie, ob er wen mitnehmen möchte, hat mich halt gefragt und ich habe da einfach mal zugesagt, blind, und hatte mich auch wirklich tatsächlich kaum drauf vorbereitet. Erstmal also ganz kurz davor, so zwei Wochen davor, meinte ich so, ja, okay, gut, ich gucke mir das jetzt mal an. Hab dann 15 Seiten Charaktergeschichte bekommen, super klein gedruckt, dachte mir so, ach du Scheiße, okay. Hab dann erst gesehen, ich spiele einen Pfarrer anscheinend.
Das ist also so ein bisschen wie bei Private Mystery, wo du auf kurz oder lang, kurz schnell die ganzen Charakterverschränkungen durchlesen musstest.
Ja, gut.
Ich irgendwie eine und du irgendwie 15 hattest.
Oder? Ja, aber ich hatte die, also theoretisch hätte ich auch 3 Monate vorher Zeit gehabt, aber ich hab's halt nicht so nicht so vorbereitet.
Das gute alte Prokrastinieren.
Und oh, Con. Dann habe ich mir das durchgelesen und hab dann während des Lesens extrem Bock bekommen, weil die Geschichte hat wirklich super geil geschrieben. Und vor allen Dingen sehr, sehr komplex und halt schon vorhinein musste man angeben, ob man halt Probleme hat bei bestimmten Triggern. Also es geht halt bei der Rokoko-Con, also bei dieser Con, das war die Bauernmaskerade, hieß die Veranstaltung, da geht es halt vor allen Dingen auch darum, dass du halt mit Problemen, gesellschaftlichen Problemen halt konfrontiert wirst. Das heißt, du hast Homophobie, dann hast du Ausgrenzung von Randgruppen, wie zum Beispiel dann waren da Vaganten. Die werden halt ausgegrenzt, weil das sind quasi für den Adel keine richtigen Menschen halt irgendwie halt. Ne? Dann hast du auch mit halt Probleme als Pfarrer, die ich halt hatte, dass da Leute waren, die halt Opfer waren von sexueller Gewalt. Und wie steht die Kirche zu diesem Zeitpunkt natürlich dem gegenüber? Ja. War ausbaufähig, sag ich mal. Ne? Und meine Aufgabe war es halt dann erstmal, mich vorzubereiten. Hab dann tatsächlich, hatte halt wirklich die Herausforderung zu sagen, okay, ich bin jetzt der Hauspfarrer. Das heißt, alles, was natürlich irgendwie reinkommt, das heißt also Beichten.
Das hat in einem Haus gespielt.
Genau, das Ganze hat Anwesen. Gespielt in einem Anwesen mit verschiedenen Adligen, mit Bediensteten. Dann gab es Vaganten, dann gab es Ärzte und alles Mögliche. Und ich habe halt in diesem Szenario den Hauspfarrer gespielt. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass alle Leute, die irgendwie zu Gott reden wollen, die beichten wollen, die heiraten wollen, die vielleicht eine Messe haben wollen oder taufen oder halt, wenn mal jemand gestorben ist, das hatten wir auch, dass da dann halt irgendwie was vorgetragen wird. Und das war dann, also ich habe dafür, dass ich mich so wenig vorbereitet habe. Hat sehr gut funktioniert. Ich habe nämlich vorhin dann mit ChatGPT mir, ich glaube, 8 verschiedene Messen, also Predigten rausgeschrieben.
Jetzt verrat doch nicht dein Geheimnis.
dann habe ich eine Hochzeit organisiert, dann habe ich einen mir halt mal aufschreiben lassen, wie läuft eigentlich eine Beichte ab? weil das wusste ich auch nicht. Habe mir dann eine Bibel organisiert, die zum Glück eine ganz vorne so eine Übersicht hatte, wo du schnell gucken konntest, okay, für welche Situation hast du, kannst du was vorlesen? Zum Beispiel dann Hilfe in größter Not. Und da gab es dann halt zum Beispiel, als dann ein Kind bei der Geburt gestorben ist, also da kam halt ein Arzt zu mir an, meinte so, ja, Pfarrer, da ist gerade, also wirklich in wirklich den größten, also so, an den Tränen nah, meinte so, ja, ein Kind ist gestorben, gerade bei der Entbindung. Und ich gehe nach oben, denk mir so, ja, ich komme gleich. Denk mir so, fuck, okay, ich muss jetzt wirklich hier, ich muss irgendwas machen.
Ja, und das ist und schon eine ziemlich harte Szene. Also es ist ein sehr, sehr schwertragender, sehr, sehr Moment, der das nötige Gewicht haben soll.
Und das hatte es auch. Man muss sagen, also das war einer meiner, also der Konz, wo ich, glaube ich, am meisten den Tränen nah war. Das war wirklich alles so abgefuckt irgendwie und so traurig und vor allen Dingen, du musst halt den Leuten dann Sachen sagen, die du halt, hinter die du halt natürlich als normaler Mensch nicht stehst. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau hast, vielleicht so ein bisschen Triggerwarnung vielleicht in dem Moment, wenn wir jetzt darüber sprechen, aber wir hatten jetzt zum Beispiel eine Frau, die wurde halt vergewaltigt und trug dann ein Kind von dem Vergewaltiger in sich drin und kam dann zur Beichte.
Die haben auf jeden Fall die harten Themen. Sehr, sehr harten Themen.
Und sie wollte halt, hat darüber nachgedacht, dass sie das Kind abtreibt. Und du bist natürlich dann als Pfarrer in der Zeit, bist du natürlich absolut der Meinung, nein, du kommst dafür in die Hölle und du musst eigentlich diesen Mann heiraten. Und das ist halt dann irgendwie sehr schwer und vor allen Dingen habe ich dann noch mit dem ich habe beide Seiten mit beiden Seiten gesprochen in der Beichte und das war halt sehr tragisch und sehr traurig und das sind halt so Momente, wo du halt denkst, ja okay, das ist halt wirklich alles ganz schrecklich und auch hier zum Beispiel wurde ganz klar im Vorhinein halt auch abgefragt, was okay ist und was nicht und ich hatte halt wirklich den Eindruck, dass alle, die da anwesend waren, das sehr ernst genommen haben und sehr und auch sehr reflektiert haben, was da passiert und dadurch war das halt wirklich dann so viele Momente, es gab dann auch irgendwie auch eine heimliche Hochzeit, wo wir dann bei da halt ein Adliger eine nicht von Stand geheiratet hatten. Da wurde ich halt überredet, das zu machen. Und das war halt auch alles sehr, sehr kritisch, weil das halt alles heimlich gemacht werden musste. Ja. Und zwar halt alles so, es hatte so eine Tiefe und so eine Tragik und irgendwie, das war, und gleichzeitig aber auch diese Pompösität.
Es ist ja Rokoko, ja.
Ja, es ist ganz toll. Ich kann wirklich jedem empfehlen, schaut, ich kann das mal verlinken, ich meine, die Cons von der Orga sind derzeit ausgebucht, aber wenn es da noch mal was gibt, geht dahin, das ist unfassbar, das hat mich auch tatsächlich ein bisschen aus dem Labloch rausgeholt, muss ich sagen, ja,
das ist toll. Das ist ein roter Faden, den ich auch bei sehr vielen dieser sehr kleinen Subgenre oder Veranstaltungen in diesen Bereichen mittlerweile mehr registriere, ist dieses sehr, sehr bedachte auf die, diesen Fokus, sehr, sehr bedacht zu sein, was für Inhalte in der Con vorkommen und das über Einstimmung und Kommunikation mit den Spielern im Vorfeld so ein bisschen zu feintunen, dass man wirklich sehr, sehr tiefgreifende, gewichtige und auch sehr ernste Themen behandeln kann, aber gleichzeitig halt nicht die Spieler in irgendwelche Situationen schickt, wo sie sich vielleicht retraumatisieren über Themen. Weil das ist halt ein wichtiges Thema, aber das liegt aber auch daran, dass ich glaube, dass sehr viele dieser Subgenre und sehr viele dieser Veranstaltungen in diesen Subgenren von Leuten behandelt werden, die A, sehr viel aus dem Nordic Lab-Bereich kommen, weil das ist typische Nordic Lab, und auch aus dem Edo Lab-Bereich, weil der Edo Lab-Bereich ist ja so ein bisschen in Deutschland das, was so die ersten Anfänge gebracht hat, mit sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
Kannst du das kurz vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was das ist, Nordic Lab? Und,
Also Nordic Lab ist schwer zu definieren, und ich werde wahrscheinlich Fehler machen, weil ich habe jetzt nicht, keine Ahnung, das Lab-Wiki im Hinterkopf, aber Nordic Lab kommt halt aus dem skandinavischen Bereich und ist ein bisschen anders von der Philosophie her, wie mit Inhalten, aber auch mit Spielmechaniken und mit Interaktionen zwischen Spielern umgegangen wird. Das reißt wirklich nur die Spitze vom Eisberg an, aber es ist im Endeffekt eine etwas andere Philosophie, wie LARP gespielt wird. Ich denke mal, wir verlinken am besten den LARP-Wiki-Artikel dafür, damit die Leute das nachlesen können.
Es ist halt so vom Gefühl her, sind das mal sehr intensive LARPs. Man verzichtet da eigentlich größtenteils auf sowas wie Regeln, Lebenspunkte, Fähigkeiten, also genau. Das eh schon mal. Und es geht halt auch gar nicht darum. Es geht mehr darum, eigentlich eine Geschichte zu erzählen dramatische, interessante Geschichten zu erleben.
Es ist dramaorientiert, sehr oft auch so ein bisschen Pressure Cooker. Das ist so ein anderer Begriff aus diesem Bereich. Was bedeutet sehr, sehr intensive, unter Druck setzende Situationen. Und EduLab, wie ich das schon gerade eben gesagt habe, steht für Educational Lab, sprich Lab mit einem Bildungsziel. Was halt sehr, sehr oft mit solchen sehr, ich sag jetzt mal, grenzwertigen Themen zu tun hat, um so ein bisschen über das Erfahren dieser Themen Empathie über diese Themen zu wecken. Mhm. Typisches Beispiel: vor vielen, vielen Jahren, als wir zum allerersten Mal den Mittelpunkt behandelt haben, hat zum Beispiel ein Educational Lab den Fred gewonnen, das über eine Flüchtlingskrise von einer Burg gehandelt hat, wo die Pest ausgebrochen ist. Ja. Und dann gab es halt Themen über Ausgrenzung, Verfolgung von Flüchtlingen, Behandlung von Andersgläubigen oder solchen Sachen halt. Und das ist typisch für das Educational Lab, was halt versucht, so ein bisschen diese Themen an einen heranzuführen, und das könnte durchaus schon eine Con aus diesem Bereich sein.
Weil stimmt, das Rokoko hat da schon Anleihen, weil du halt genau mit denselben, mit den Themen da auch dann
Ich weiß nicht, wie gut man jetzt den Krankenwagen hört, aber ich wohne jetzt an einer Kreuzung und da haben wir ab und zu mal solche Sachen. Aber ja, wie gesagt, zum Beispiel, wenn man jetzt gerade in Richtung Amerika guckt, ist diese Thematik zum Beispiel mit der Problematik um Abtreibung, also im Endeffekt der Entmächtigung der Frau in Amerika über die Gesetze, die dort jetzt verabschiedet wurden in vielen, vielen Staaten, die Abtreibung unmöglich machen oder sehr strafbar machen. Ein sehr, sehr akutes Thema, wo halt das LARP halt als eine Art, Mittel benutzt werden kann, um das Ganze erfahrbar zu machen.
Ja, politische Bildung erfahrbar machen. Und ich finde, das ist halt ganz oft, also die, was ich halt da wirklich ganz toll finde, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, ich lebe jetzt hier, ich bin sehr nah wirklich an der Realität dran von Leuten. Und wie ist das denn halt, wenn du eine Frau hast, die vielleicht, die in so einer Situation ist und du erlebst das und teilweise wirklich sehr überzeugend gespielt, und dann kommt dir halt wirklich Gänsehaut einfach, ne? Weil du denkst so, fuck, das ist halt wirklich ganz, ganz schrecklich irgendwie. Und ich finde, das ist halt schön, wenn du, also ich finde, das muss auch nicht jedes Wochenende sein, LARP-Veranstaltung, aber es ist ab und an, es ist halt schon. Ich weiß nicht, ob es schön ist, aber weißt du, was ich meine? Das ist halt so.
Es ist eine Erfahrung, die so ein bisschen den Horizont erweitert.
Genau.
In gewisser Art und Weise. Und da hat es halt auch den Mehrwert.
Ja.
Gab es an dieser Veranstaltung etwas, was du sagen würdest, okay, das ist irgendwie. Das ist anders als in anderen Genre mit ähnlichen Cons,
also die,
ähnlichen Veranstaltungen? Irgendwas, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt so typisch. Das ist typisch Rokoko.
Also da würde ich mal sagen, die zwei Klassengesellschaft oder drei Klassengesellschaft. Du hast da draußen die Vaganten und die Strolche, sag ich mal. die möglichst gar nicht reingelassen werden ins Schloss. Dann hast du die Bediensteten. Du hast Bedienstete, die halt wirklich dann unter sich halt auch in einem Gesindezimmer sich befinden mit den Soldaten. Das heißt, das ist, und dort ist es auch total locker. Also da kannst du dich frei bewegen. und frei quatschen und die Leute, die sind laut und singen und machen ihren Kram. Dann hast du die Adligen und bei denen ist halt wirklich, also sobald du quasi in einen bestimmten Bereich kommst, herrscht einfach eine komplett andere Sitte. Also alle laufen wirklich so steif oder so irgendwie rum und natürlich die ganz Bediensteten mit gesenktem Kopf und du hast dann, das heißt, du hast als Bediensteter, du merkst, du lebst zwei Leben. Einmal dieses Ding halt irgendwie nach vorne, wo du halt vernünftig ausheben musst, dich halt mit leiser Stimme nur unterhalten oder möglichst gar nichts sagen. Und dann hast du halt oben dein Gesinde, ja, dann hast du, verhältst du dich halt wie weißt du, das ist halt wirklich dann die kannst du anfangen rumzufurzen und zu rülpsen. Nee, und das ist halt, das hatte ich schon super, super interessant. Und ich hatte den Vorteil, mehr oder weniger quasi als Pfarrer, also halt auch im Gesindezimmer, also im Gesindebereich zu wohnen. Mhm. Und,
du warst quasi der Daywalker so ein bisschen.
Genau, also ich konnte halt beides erleben und ja, und das fand ich halt schon. Und die Soldaten halt, weißt du, die sich gegenseitig austauschen und also es ist halt so, jeder hat wirklich genau seinen Platz. Mhm. Jeder hat seinen Platz und das ist super, super spannend und ich glaube, ich hätte nicht so viel Spaß gehabt, wäre ich jetzt, oder sehr, sehr anstrengend gewesen, wäre ich nur Adliger gewesen, weil die sich halt wirklich die ganze Zeit so steif geben müssen und das ist dann wirklich schon anstrengend.
Kann ich mir auch sehr anstrengend
vorstellen. Na gut, als Pfarrer war ich jetzt nie der lustige Assi oder so, aber ich finde es auch schön, wenn die Leute ein bisschen lockerer um mich rum sind dann halt.
Ja gut, das war jetzt nur meine Frage natürlich für alle da draußen. Das ist jetzt eigentlich nur unser Versuch, ein Subgenre anhand einer Veranstaltung so ein bisschen aufzugliedern. Es kann gut und gerne sein, dass da Barock-Konst Rokoko-Konst draußen sind, die sich anders aufstellen, die anders gemacht sind. Aber das war mal so der Versuch. Eine andere Sache, die in einer ähnlichen Ecke angesiedelt ist, ich würde mal sagen, was so die Intensität angeht, ist das Tales natürlich.
Ja.
Da hatte ich jetzt das große Glück, noch eine der letzten Tales-Events mitzunehmen.
Haben wir sogar hier im E-Mail komplette Folge drüber gemacht.
Da haben wir eine komplette Folge drüber gemacht. Ich habe sogar noch einen Vlog gemacht, das haben wir auch im E, falls da mehr. Können wir mehrere Videos ins E packen?
Ja,
wunderbar, dann habt ihr da auch mehrere Videos. Und ich bin da sehr, sehr glücklich drüber gewesen, dass ich echt die letzte, also den Extended Run, Run 6 ab.
Was ist das denn genau?
Dann, um einen ganz schnellen Abriss zu liefern. Das ist eine Con, die spielt E.T. in einem Bunker, der seit über 500 Jahren quasi von der Welt abgeschnitten ist. Die Welt oben ist, soweit man uns es gesagt hat, komplett verseucht. Da gab es irgendein apokalyptisches Event, was alles dem Erdboden gleich gemacht hat und über diesen Bunker hat eine KI die komplette Kontrolle. Die Menschen wurden komplett jeder Individualität entraubt, zumindest größtenteils. Es gibt keine Namen mehr, nur noch Nummern und es gibt ein festes Kastensystem, wo jeder Bürger, das ist auch die einzige Ansprache, die einzige Art, wie man sich anspricht, Bürger, unterteilt ist, wo man eine sehr feste Aufgabe macht, in einer sehr festen Hierarchie, mit sehr festen Kontrollmechanismen innerhalb dieser Kasten, um halt ein Überleben des Bunkers zu gewährleisten, denn ansonsten würde alles zusammenbrechen, zumindest sagt man so. Und das ist halt auch ähnlich, wie jetzt du das beschrieben hast, sehr krass auf Drama konzentriert, sehr krass auf Verstrickungen, sehr viel Pressure Cooker, also sehr viele Events, die eine große Drucksituation auf einen ausüben, wo man sehr, sehr schnell Entscheidungen treffen muss, die sehr, sehr viel Auswirkungen haben können und dementsprechend halt auch sehr, sehr grenzlastige Erfahrungen. Jetzt nicht so sehr mit so grenzlastigen Themen wie bei dir, sondern mehr mit den dem typischen Dilemma, wie man jetzt zum Beispiel ein
Gefangenen-Dilemma ist das eigentlich, oder? Wie nennt sich das ja? Also dieses bisschen, das Experiment, so ein bisschen geht es in die Richtung also gefühlt.
Genau, die Art, wie das aufgezogen Täter, wird, hört sich so ein bisschen an, weil das war in einer riesigen Halle, ein altes Papierwerk, also diese länglichen Hallen, das komplett abgeschnitten wurde von der Außenwelt, also es wurde alles abgedunkelt. Es gab einen Rückzugsbereich, aber darüber hinaus konnte man diese Halle nicht verlassen. Es gab Schlafbereiche, die entweder nichts mit dem Spiel zu tun hatten, medium mit dem Spiel zu tun hatten. Und es gab Schlafbereiche, wo man zu jedem Zeitpunkt, egal zu welchem Anlass und was auch immer, in der Nacht geweckt werden konnte und ins Spiel gezogen wurde. Sprich, sobald man die Augen aufgemacht hat, war man wieder im Spiel. Ja. Es gab eine sehr, sehr krasse Atmosphäre durch Technik, also durch sehr viel Beleuchtung. Die KI hat über Lautsprechersysteme mit einem gesprochen. Es gab Effekte wie zum Beispiel einen großen Reaktor, der sehr viel Rauch von sich gab und Geräusche machte und immer wieder kaputt ging. Also es wurde sehr viel auf eine sehr, sehr dichte Atmosphäre gesetzt.
Ja, unfassbar schön auch. Ja.
Bevor wir kurz zu so einem Abriss da kommen, eine interessante Frage. In was für einem Genre würdest du dieses Event einordnen?
Ach so, ja. Ich dachte nämlich, also weil früher, als ich noch nicht auf der Veranstaltung war, dachte, das wäre quasi eigentlich Fallout, also Endzeit.
Es hat sehr viele Anleihen davon, ja.
Aber ich würde es nicht vergleichen, weil das Endzeitspiel um das Tales ist komplett was anderes. Es ist,
streng genommen müsste es Endzeit sein.
Ja, ja, aber es ist aber vom Spielgefühl und irgendwie. Ja, es ist Sci-Fi, ja, stimmt. Boah.
Aber auch gleichzeitig
Dark Future.
Future oder Dystopian Future vielleicht.
Ja.
Ja, Postapokalyptik Dystopian Future.
Ja, ja.
Das ist das.
Ja, ja, irgendwie, ja. Aber für Postapokalyptik.
Ja.
Ja, ja gut, damit wird schon gespielt, weil es wird ja gesagt, dass die Außenwelt komplett vernichtet ist, wie auch immer das am Ende dann ist und gefährlich ist. Und, aber es gibt ja zum Beispiel auch einen, es gibt ja auch noch so eine andere Serie, so eine Sci-Fi-Serie, die auch genau mit dem Ding spielt.
Silo, also die Silo Trilogie, also ich weiß nicht, ob sie es so eine Trilogie macht, aber das ist eine Serie, die auf Apple TV Plus momentan zu sehen ist, nennt sich Silo, geht über die Silo-Trilogie, eine Buch-Trilogie, die quasi mit einer ähnlichen Prämisse arbeitet. Ja. Ein riesen Silo-ähnlicher Bunker, Außenwelt ist komplett verstrahlt und kaputt, aber innerlich gibt es halt sehr viel Politik, Betrügereien.
Weil ich liebe übrigens, ich liebe Mikrokosmen, die so abgeschlossen sind, weil ich finde, und gerade halt im Lab ist es ja perfekt. Also für Lab ist also die Idee, ein abgeschlossenes System ist perfekt. Also da ist die Immersion ist halt irgendwann wirklich so krass. Das war beim Tales ja auch so, weil du hast einfach alles, es ist alles da. Du musst dir nicht irgendwie ausdenken, ja, da hinten ist eigentlich eine Stadt oder so. Nee. Nö. Es gibt nur das, was du hier siehst, ist deine Welt. Und draußen ist alles zerstört irgendwie.
Ich muss auch sagen, das Tales war bis zum heutigen Tage die immersivste Con auf die, also ich will es immer Con nennen, aber es ist ja das intensivste Lab, wo ich bis jetzt war.
Ja.
Einfach absolut. Also von der ersten Sekunde, die sie das Spiel angefangen haben, mit diesem Intro-Song, wo man die Halle rauf und runter geht, bis hin zur letzten Sekunde, wo sie den Outro-Song gespielt haben. Absolut grandios. Ich habe sogar ganz kurz mal überlegt, aber ich hab das im Vorfeld, ich weiß nicht, ob ich es im Vorfeld oder danach mal gefragt habe, ob die auch ab und zu mal den Tagesrhythmus von den Leuten geändert haben. Weil die Sache ist, dadurch, dass diese Halle komplett abgedunkelt ist, sieht man nicht, man hat ab und zu mal gesehen durch so ein paar so einen Spalt in den Abhängungen, aber normalerweise kriegt man nicht mit, wann Tag und Nacht ist.
Mhm.
Und ich habe mir vorgestellt, die könnten eigentlich ultra einfach so diesen Rhythmus ändern, weil die KI schickt einen zu Bett, die KI sagt, wann quasi die Nachtsperre in Kraft tritt. Die KI weckt einen auch auf und sagt einen, wann man essen soll.
Ja, genau, ja. Theoretisch.
Und ich glaube, einer der Organisatoren hat gesagt, dass sie auf einer der Cons mal den Tagesrhythmus
haben. Weil es auch ein bisschen gemein ist, weil du danach wahrscheinlich dann so ein Jetlag rauskommst dann aus der Veranstaltung.
Ja, es ist schon diabolisch. Aber ja, das war wirklich für mich die immersivste Con, die ich bis jetzt mitgemacht habe. Das war wirklich, ich hatte wirklich in der Mitte dieser Con, weil durch meine Rolle, ich war ein Versorger im medizinischen Bereich, für eine sehr lange Zeit ein Erstversorger, später dann ein Doktor. Wir haben uns immer über die ganzen Reaktorarbeiter gekümmert, die mit Strahlenverbrennungen bei uns reinkamen und so weiter. Jedes Mal, wenn der Reaktor Flammen fing und der Riesenalarm anfing, standen wir da schon bereit. Und irgendwann hatte ich wirklich diesen Tunnelblick, wo ich auch wirklich im Charakter gedacht habe, so dieser Ort, das habe ich auch schon in der anderen Folge gesagt, dieser Ort möchte uns einfach nur fressen. Für mich sah dieses Aufdrehen vom Reaktor und dass Leute reinstürmen einfach aus wie einfach Menschen, die in so ein Maul reingeschmissen wurden.
Oh, ja, ja.
Ich hatte wirklich
das ist auch so ein bisschen gelb, so orange, ne? So ein bisschen die Farbe, das ist
genau,
schon
so. Genau, das ist so mit diesen Drehlichtern und super vielen Effekten. Und ja, das war für mich, wo ich auch im Nachhinein, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, habe ich auch gemerkt, wow, das war wirklich so ein Moment, den ich auf keiner anderen LARP-Veranstaltung bis jetzt hatte.
Ja.
Und deswegen ist das auf jeden Fall auch für mich so sehr, sehr erinnerungswürdig. Und gleichzeitig, es hat auch wieder sehr viel aus dem Nordic LARP gezogen. Es gab vorher sehr viel Kommunikation mit den Intensitäten der Spielinhalte, die man haben möchte, in welchem Schlafbereich. Es gab vorher Workshops. Im Nachhinein gab es diese Dekompressions-Workshops, wo man so ein bisschen das, was man erlebt hat, verarbeiten kann, wenn man das möchte. Und das ist halt auch wieder so etwas Typisches, was für solche sehr, sehr kleinen Subgenre-Veranstaltungen ist, weil die Leute, die diese Sachen veranstalten, machen das extremst sorgfältig. Also wirklich mit, das können die auch machen. Das ist halt eine der Sachen mit diesen doch recht kleinen, überschaubaren Veranstaltungen. Gut, Tales war ein bisschen größer. Die haben die Möglichkeit, so intensiv auf das Individuum einzugehen, weil sie meistens dann nur mit einer Spielerschaft im allerhöchstens niedrig dreistelligen Bereich, meistens zweistelligen Bereich arbeiten.
Ja. Ja, das stimmt. Also die meisten solche Veranstaltungen könnt ihr eher, also Tales ist eine außergewöhnlich große Con für das Nordic Lab generell. Ich würde mal sagen, wir waren schon nur über 100 Leute.
Ja, ungefähr würde ich auch sagen. Ich habe keine genaue Zahl, aber es waren, glaube ich, so 100 Leute.
Aber wir können, wenn wir bei Tales sind, gibt es nämlich eine Con, auf der wir, ich weiß gar nicht, dieses Jahr? Doch, dieses Jahr waren.
Ja, doch.
Die nämlich sehr, sehr ähnlich ist. Gerade was jetzt, sagen wir mal, das Thema angeht, auch geschlossenes System.
Ja.
Und zwar geht es nämlich um ins Dunkel. Das ist nämlich, dann kommen wir mal ins Sci-Fi-Genre
da
rein.
Da ist die Einordnung einfacher auf jeden Fall.
Also damals Hintergrund ist, ich finde das wirklich bemerkenswert, also wirklich krass, was da gemacht worden ist. Und zwar wird das Ganze veranstaltet von den Waldrittern. Die sitzen in Herten und in Herten, also wir haben schon seit vielen Jahren, haben wir da halt immer so einen, haben wir dann Draht zu, weil wir Freunde bei den Waldrittern haben und vor 4 Jahren oder so hatten wir Bodus Bunkerbar, so eine Endzeit-Con-Reihe.
Ich glaube 2019 hat das.
Drei, vier Jahre. Ja. Und das war damals in einer Baustelle in einem alten Woolworth. Und dort war da damals gesagt, ja hier in diesem Woolworth wird bald ein Raumschiff reingebaut. Ja. Und
hab mir auch erst gedacht, so okay, hä?
Und ich habe mir das nicht vorstellen können, dachte so, okay, ja, okay, macht mal, ja, wenn ihr meint irgendwie, und man kennt ja wirklich so viele Pläne und hier und da wird dann irgendwie gelabert und man denkt sich, ja, naja, irgendwie raumschiffmäßig wird es irgendwann mal so aussehen. Und dann waren wir dann auf ins Dunkel und betreten dann dieses Ding und man erkennt wirklich nichts mehr wieder. Ja. Es ist wirklich, also das Ziel, dass das Ganze wie ein Raumschiff aussehen soll, ist wirklich extrem gelungen. Es gab, was mich am meisten beeindruckt hat, waren die Raumkapseln. Also du hast wirklich da Raumkapseln, die sehen so geil aus. Ja. Ihr werdet es bestimmt jetzt hier auch mal eingeblendet sehen. Wir haben ja viele Aufnahmen gemacht. Das Geilste bei der Raumkapsel war, du kannst halt durch eine Luftschleuse in die Kapsel rein. Dann kannst du damit fahren und durch die Geräusche hast du auch glaubst du, dass du gerade unterwegs bist, steigst aus und gehst dann statt rechts, links und in der linken Seite hast du dann wieder eine neue Raumstation, bei der du dann angekommen bist.
Kann sein, dass sie das auch mittlerweile wieder geändert haben, weil die haben da selbst in dem Stand, wo wir da waren, wo es schon richtig gut aussah, haben die immer noch gesagt, wir haben so und so viele Pläne, da nochmal mehr mitzumachen.
Ja, deshalb wurde mir auch gesagt, dass es mittlerweile, also das war wirklich noch nur der Anfang vom Raumschiffbau. Es ist wirklich, also die Location
grandios.
Ist unfassbar. Ich finde, das ist halt vergleichbar mit dem, was du halt im Bogenwald hast für Fantasy.
Ja.
Ist halt das Raumschiff in Herten. Das ist halt das Sci-Fi-Ding, da sind auch so viele Star Wars-Cons und was weiß ich alles da.
Genau das mochte ich auch an diesem Design, was sie gemacht haben, weil die haben nicht versucht, irgendwie so ein super Future-mäßiges Ultra-Future-Design zu machen, sondern es war mehr so dieser industrielle Look, dieser industrielle Sci-Fi-Look, so ein bisschen wie bei The Expanse oder auch wie bei Star Wars, was halt so ein bisschen immer behelfsmäßig aussieht oder mehr so, dass es mehr einen Zweck erfüllt und nicht wirklich super ästhetisch aussehen soll.
Genau,
und das finde ich ist einen coolen Ansatz, weil man kann gleichzeitig ein Sci-Fi machen, was sehr, sehr gelebt aussieht und gleichzeitig halt klar irgendwie einen Zweck erfüllt.
Auch das Geile ist, ja, weil du hast, jeder Raum hat auch irgendwie seine eigene Funktion. Genau, also du hast halt Labore, die Brücke.
Man hatte Brücke. Das ist super.
Die Mensa da. Und du hast wirklich das Gefühl, also du, man denkt wirklich, wir fahren gerade. Und das ist halt so, wenn du in dem Moment drin bist, weil du denkst so, ich bin gerade hier wirklich auf einem Schiff und wir bewegen uns. Das ist unfassbar, wirklich. Ja. Total krass, ja.
Ja, die Con, die wir da mitgemacht haben, das war Run 3, glaube ich, und oder Run 2. Ich glaube, es war Run 2. Es war Run 2. Gut, ich muss sagen, wir hatten da jetzt nicht das intensivste Spielerlebnis, weil damals haben wir als Reporter-Team da quasi eine Rolle erfüllt.
Ja, genau.
Die Sache ist die, das war jetzt, wie gesagt, nicht das intensivste Spielerlebnis, aber es war interessant zu beobachten, wie jetzt zum Beispiel solche Veranstaltungen wie der Sales Insight so ein bisschen die Wellen geschlagen hat, was so Spielmechaniken, Elemente wie Immersion geschaffen wird oder wie Charaktere miteinander verbunden werden, geschlagen hat, weil man konnte ganz klar Elemente aus den Tales ins Dunkel wiedererkennen, was gut ist, weil das sind sehr, sehr coole Sachen gewesen, die damit übernommen wurden und mit noch ein bisschen verfeinert wurden. Und gleichzeitig hat es mich sehr gefreut zu sehen, dass das Sci-Fi Lab in Deutschland damit dann auch wieder ein bisschen angetrieben wurde, weil vorher konnte man sagen, ja, die einzige wirklich bekannte Veranstaltung aus dem Bereich war das Prim. Was eine sehr, sehr bestimmte.
Aber auch anderes Genre ein bisschen ist.
Es ist definitiv Sci-Fi. Es ist dieses typische Alien-Invasions-Sci-Fi.
Genau, ja.
Was aber auch gleichzeitig dadurch, dass es eine Airsoft-Con ist, eine bestimmte Spielerschaft halt sehr, sehr angesprochen hat. Aber ich würde mal sagen, das Gros der Lab-Community, die Bock hat auf Sci-Fi, vielleicht nicht so sehr abgeholt hat. Und dann da finde ich es halt cool, dass dann Veranstalter gekommen sind, wie zum Beispiel Waltritt dann gesagt haben, wir gehen mal wirklich in diese Sci-Fi-Richtung.
Ja.
Und zumindest habe ich das Gefühl, so gerade in den letzten Jahren sehe ich immer mal wieder mehr Sci-Fi-Cons aufplöppen.
Ja.
Vor allem jetzt durch diese Lab-News, die ich jetzt auch ab und zu mal mache, habe ich gesehen, okay, es gab jetzt zum Beispiel die eine Con, die so ein bisschen eine Mars-Kolonie bespielen wollte, die jetzt leider absagen musste, weil die Location nicht mehr funktioniert hat.
Oh, ja.
Become Human, was jetzt in der Schweiz stattfindet. Und hier und da halt noch ein paar andere Sachen, die auch von den Waldrittern kamen, die in derselben Location spielen.
Ja.
Und ich finde das grandios, dass endlich Sci-Fi Lab stärker.
Und Star Wars auch.
Star Wars. Ich habe die Bilder gesehen und dachte mir, oha, das ist wirklich qualitativ auf einem völlig neuen Level. Aber selbst die Cyberpunk-Con, die jetzt auch angefangen hat, die auch in der großen Reportage, die wir vielleicht irgendwann mal behandeln werden, in einem bestimmten Format, gezeigt wurde. Mich freut das, dass das endlich funktioniert mit Sci-Fi Lab.
Ey, ich meine, es gibt ja die, es ist ja nicht so, dass es nicht schon seit Ewigkeiten solche Cons gibt. Also zum Beispiel auch Shadowrun habe ich schon gesehen, glaube ich, in der Lab-Zeitausgabe 2 oder 3.
Wir sind alt.
Aber ich glaube, die Qualität, die ist halt eine ganz andere. Vor allen Dingen, also die Ausmaße. Auch die
Dichte. Das ist das, was mich freut.
Und aber halt auch die, also der,